Gib ihnen ein neues Jahr, obwohl es erst 31 ist, mit dieser Jahreslosung. Und die Frage, die sich uns stellt, ist: Kann man Liebe befehlen? Denn alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist doch ein Gebot. Frage an euch: Kann man Liebe befehlen? Was denkt ihr? In den Kopf schütteln, verneinen, da liegt er falsch. Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl. Auch, ja, auch, doch, doch. Aber Liebe ist mehr. Klar, Liebe ist nicht nur einfach auch ein Gebot. So, jetzt liebe ich diesen Menschen, also. Es hat nur mit dem Begriff Liebe zu tun. Also, wir haben ein ganzes Jahr lang Zeit, uns über den Begriff Liebe Gedanken zu machen. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte, die euch wahrscheinlich bekannt vorkommt und doch wiederum nicht so bekannt. Ich erzähle sie euch Mundart. Ein Vater sitzt am Tisch, isst langsam und schaut ab und zu zum Fenster raus. Sein Sohn kommt rein, wäscht sich am Abwaschtrog die Hände vom Arbeiten, hockt auch am Tisch. Das Mittagessen ist schon parat, alles schön vorbereitet und fängt an, hastig rein zu schaufeln. Doch besser Hochdeutsch, gell? Ich merke es an dem Blick an. So gut. Also, der Sohn also isst hastig sein Essen zusammen mit dem Vater. Der Sohn: Siehst du es auch? Es wird Zeit, die Kühe auf die letzte verbleibende Wiese zu bringen. Das Gras wird immer weniger. Ich habe schon die Knechte instruiert, dass sie an diesem letzten Ort noch den Hag machen, um die Weide einzuzäunen. Ja, und mit den Schafen, es wird langsam knapp mit dem Gras, auch dort. Also, ich denke, wir müssen einige bald schlachten. Der Vater: Denkst du? Sie essen weiter und ab und zu schaut der Vater zum Fenster hinaus. Er kommt nicht wieder zurück, sagt der Sohn. Denkst du? Du kennst ihn doch. Er genießt sein Leben anders als wir. Denkst du? Du kennst ihn doch. Er genießt sein Leben. Vater, wir haben genug Probleme in dieser Wirtschaftskrise. Du weißt, wie alles teurer geworden ist. Jetzt muss er selber schauen, wie er durchkommt. Gut, dass wir den Hof haben, da können wir uns selber versorgen. Mir tut es ja auch leid, dass John gegangen ist. Das hast du, Vater, nicht verdient. Ich sehe, wie du leidest, aber das Leben geht weiter. Und ehrlich gesagt, das Leben auf dem Hof ohne ihn ist viel einfacher. Er kam ja nie seiner Arbeit nach. Und meistens kam er zu spät in den Stall am Morgen. Oder manchmal überhaupt nicht. Du weißt ja, wie oft er abends, nachts wegkam und irgendwann nach Hause. Hast du das alles schon vergessen, Vater? Jetzt kann er beweisen, was er ihm gesagt hat, dass das Leben auch ganz anders sein könne und er auch viel einfacher im Leben Erfolg haben könne. Und du weißt, wie er oft über das Landwirten, über unsere Arbeit gesprochen hat. Und du weißt, ja, jetzt soll er es beweisen, dass er es besser kann. Und hast du vergessen, ewig diese Streitereien um Kleinigkeiten? Nein, habe ich nicht. Aber ich liebe ihn. Immer noch. Lieben? Ihn? Hast du auch vergessen, Vater, was Ludwig, unser Nachbar, kürzlich gesagt hat über ihn und uns erzählte? Vater, ich habe mich geschämt. Für dich und für mich. Wir stehen doch so dumm da wegen dem, was er tut. Hast du das einfach vergessen? Also, ich finde, für mich gehört er gar nicht mehr zur Familie. Denkst du? Er hat es nicht verdient, in unserer Familie zu sein. Denkst du? Aber Gnade. Gnade? Was ist Gnade, Vater? Das passt doch nicht mehr in unsere Zeit hinein. Gnade. Es geht doch um Arbeiten, Kämpfen, Schaffen, das Beste geben und hoffen, dass es langt. Das ist doch das Leben. Gnade? Das ist doch etwas für Schwächlinge, Verlierer, Fromme. Denkst du? Ich gehe nach draußen, sagt der Vater. Er nimmt den Mantel, nimmt den Stock und verlässt die Stube. Sein Sohn ist heftig weiter und sieht ab und zu zum Fenster hinaus und sieht ihn Richtung Hügel gehen, wie so ab und zu er das von ihm kennt. Mein Vater, lieber Vater, in welcher Welt lebst du? Das gibt es doch heute nicht mehr. Gnade. Du hoffst und wartest auf deinen Sohn. Wahrscheinlich hat er dich schon lange vergessen. Der kommt bestimmt nicht mehr zurück. Der, und wenn auch, würde er sich schämen. Denn er hat sein ganzes Erbe versoffen, verspielt. Und ich mag gar nicht weiter mehr sagen, was ich noch alles gehört habe über ihn. Wie ich meinen Bruder hasse. Wegen dem, was er unserem Vater angetan hat und auch mir. Müsste mein Vater nicht stolz auf mich sein? Immer daheim, Sorge für ihn, aber ich spüre so wenig von seiner Liebe zu mir. Ich verstehe ihn nicht, mein lieber Vater. Ich verstehe dich einfach nicht. Was würde er wohl wirklich machen, wenn John zurückkäme? So verlumpt wie er ist, Gnade und ich? Der Sohn blickt aus dem Fenster hinaus. Da sieht er seinen Vater auf dem Hügel. Und er sieht jemanden in seine Arme geschlossen. John? Nein! Das darf nicht sein! Das kann nicht sein. Ich gehe an meine Arbeit. Ich denke, ihr habt die Geschichte erkannt. Sie wird in der Bibel erzählt. Meistens von der anderen Seite. Diese ist auch vorhanden, aber die sehen wir weniger. Dazu zwei Bibelverse. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus eigener Leistung, dass niemand sich selber rühme. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Wenn wir uns Gedanken machen über Liebe, gehört Gnade dazu. Die Gnade Gottes. Mich hat diese Geschichte beschäftigt, aus verschiedenen Gründen. Und vor allem dieser daheimgebliebene Sohn, weil der wird ja oft weniger betrachtet. Und Jesus hat diese Geschichte erzählt und wir sehen dann oft den verlorenen Sohn, derjenige, der in die Welt geht und das Leben genießt und dann abstürzt und irgendwann nach Hause kommt, wieder zurückkommt. Aber Jesus erzählt auch diese Geschichte vom daheimgebliebenen. Und diese zu Jesus Zeiten steht für Israel, für diesen treuen, gottesfürchtigen, gesetzestreuen Sohn, kann man sagen, der alles richtig macht. Aber interessanterweise, sowohl der Sohn, der verlorene Sohn, der weggeht, wie der zu Hause bleibt, beide verstehen die Liebe des Vaters nicht, verstehen Gnade nicht. Der eine dann schon. Und sie bewegt ihn dermaßen, dass er zurückkehrt, zurückkommt. Eben der verlorene Sohn. Aber der zu Hause geblieben ist, der versteht den Vater nicht. Der ist eigentlich in nächster Nähe und trotzdem so weit weg von seinem Vater. Der eine ist wirklich physisch weg vom Vater, aber kommt zurück, kommt ihm nahe. Und es geht jetzt um diesen zweiten,
Denn du bist schon lange gläubig, mehr oder weniger.
Schon lange mit Jesus unterwegs. Und ich möchte einmal unser Leben vergleichen mit dem zu Hause gebliebenen. Und möchte dich und mich fragen, wie ist das? Verstehst du den Vater noch?
Oder du gehst in den Gottesdienst, du betest, du liest die Bibel, du bist sogar stolz darauf, in eine bibeltreue Gemeinde, was es auch immer ist, oder? Eine bibeltreue Gemeinde, wo man Gottes Wort noch ernst nimmt und so weiter. Klar, du bist auf dem richtigen Weg, gell? Aber ganz unscheinbar fast, frage ich dich, liebst du noch? Bist du in dieser Liebe vom Anfang? Haben wir schon ab und zu mal thematisiert. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Sohn, der zu Hause geblieben ist, macht alles richtig und doch das Wesentliche fehlt. Und so kann ich auch in meinem Christenleben alles richtig machen und das Wesentliche fehlt. Die Liebe. Was ist dann diese Liebe? Ich bringe es in Verbindung mit der Gnade. Was ist denn eigentlich Gnade? Gnade ist ein Geschenk. Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Ihr seid alle begnadigt worden, beschenkt worden. Jemand gibt dir etwas. Und ein richtiges Weihnachtsgeschenk, wenn man es mal von Jesus her sieht, als das Geschenk Gottes an uns, oder? Deshalb beschenken wir uns ja, weil wir von Gott beschenkt sind. Als Zeichen davon schenken wir weiter. Kann man, muss man aber nicht. Aber gehen wir von diesem Geschenk aus. Ich beschenke Elisabeth. Einfach mit etwas, das ihr Freude macht. Und meistens macht man es deshalb, weil sie es verdient hat. Das kommt dann dem schon eigentlich nicht so nahe, dem Weihnachtsgeschenk. Und ich weiß, es kratzt vielleicht ein wenig an unserem Stolz, aber wenn Gott uns beschenkt, macht er das nicht, weil du es wert bist, weil ich es wert bin. Überhaupt nicht. Es kratzt ein wenig an unserem Stolz. Nein, ich will Elisabeth, das wird gleich wieder, Elisabeth beschenken, einfach weil ich sie gern habe. Weil sie ist. Nicht, weil sie irgendetwas geleistet hat. Oder? Ein Geschenk zu geben, weil jemand etwas geleistet hat, ist kein richtiges Geschenk. Das ist Gnade. Gnade gibt einfach ohne Grund. Gottes Gnade beschenkt uns. Und zwar mit dem ewigen Leben. Für jeden. Das Gute daran ist eben, es ist nicht leistungsgebunden. Und deshalb für jeden. Für jeden Menschen. Damit haben wir dann nachher wieder ein wenig unsere Mühe, gell? Wie kann jetzt Gott diesen oder jenen erretten, neues Leben schenken? Dieser linke Hund. Diese schlimme Frau. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, wer eben als verlorener Sohn zurückkommt, deshalb eben John, habe ich so genannt in der Geschichte, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir sind alles Verlorene gewesen. Aber durch Gottes Gnade beschenkt, begnadigt, beschenkt mit dem ewigen Leben. Packt mich das noch. Das ist mein Motor für die Tankstelle da unten. Menschen, die das noch nicht erfahren haben, es ihnen zu sagen. Das ist mein Motor für die Evangelisation, denn auch nächstes Jahr mit Beat Abri, wieder Anfang September. Freuen wir uns schon darauf, dass wieder da ist. Er kommt im Übrigen schon am 7. April, am Sonntagmorgen, für eine Predigt hier vorbei. Freue ich mich darauf. Menschen sollen diese Liebe erfahren. Sie brauchen sie. Es hat mich wirklich schockiert, einerseits, erstaunt, andererseits, was ich kürzlich gelesen habe, was in Basel stattgefunden hat. Eine Riesenveranstaltung, ein Seminar eines Amerikaners über Meditation. 2 Tage in Basel.
8100 Leute gingen dahin, zahlten zwischen 500 und 1000 Franken, um an diesen zwei Tagen über Meditation ein paar Übungen kennenzulernen, um sich selber zu finden. Der Mensch auf der Suche. Nicht schlecht, hä? 8000 Leute. Also habe ich gelernt, okay, wir müssen Geld verlangen, für die Evangelisten, nein. verrückt, es ist absolut verrückt, was Leute bereit sind. Und da gab es Interviews, junge Männer, in meinem Alter, ein bisschen jünger, oder? Also Leute, die auf der Straße gar nicht denken, dass die an einen solchen Ort gehen. Und auch Frauen, natürlich Frauen, Meditation, hä? Aber auch junge Männer, also ganz interessant. Also Menschen suchen immer noch. Die Frage ist, was und wo? Meine Frage, die mich dann schon ab und zu mal beschäftigt hat, gerade wenn es um Esoterik geht, das ist doch gar nicht so weit weg vom Evangelium. Wo ist hier der Zugang? Wo müssten wir einfach die Evangeliumsbotschaft nicht abändern, aber wo fühlt sie da etwas? Weil ich weiß, von diesen 8100 Leuten, wenn er nicht Jesus gefunden hat, hat er nichts gefunden dort. Hat er diese 500 oder 1000 Franken letztlich sogar für eine Lüge investiert, die ihn in die Hölle bringt. Vielleicht ein paar Jahre Erfüllung und nachher Leere. Das ist tragisch. Das ist tragisch. Ein Parallelvers zu diesem Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, 1. Korinther 16, 14, habe ich gefunden im Judasbrief. Das ist ein Brief, der hat ein bisschen einen komischen Namen, gell? Judasbrief, der gerade Judas, aber das ist ja der Halbbruder von Jesus, der Judas da. Von Josef und Maria. Der hat Jesus erlebt. Als Kind, gell? Jesus war der Erstgeborene, der Erste, und er war ein Bruder, Judas. Eine wichtige Person im ersten Jahrhundert unter den ersten Christen. Genau, einen Brief hat er nur geschrieben, ein relativ kurzer. Und da steht eben, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Hier wieder ein Gebot. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Also du musst etwas tun, genau gleich wie alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn man da in den Judasbrief geht, merkt man, eigentlich wollte er einen schönen Brief schreiben über das Gerettetsein in Jesus und wie es uns gut tut. Ein bisschen, wie sagt man so, Seelenbalsam, gell? Hat man ja gerne. Aber er kommt dann schnell, das lest man im Vers 3, eigentlich will ich gerne über unsere gemeinsame Rettung und das Schöne im Leben schreiben, aber es gibt da ein paar Probleme, die wir ansprechen müssen. Und dann kommt er auf diese zu sprechen in diesem Brief und dann kommt es eben dann zu dieser Aussage, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme, jawohl, auch bei den Christen im ersten Jahrhundert ging nicht alles rund, lief nicht alles immer nach dem Plan der Menschen. Deshalb bewahrt euch in der Liebe zu Gott, in dieser Liebe, in dieser Gnade, die uns errettet hat. Liebe. Warum muss man Liebe gebieten? Ich freue mich schon auf die erste Serie Anfang Jahr, das beginnt nämlich schon nächsten Sonntag, die heißt nämlich Jesus, die Gemeinde und die Ehe. Und wir werden uns beschäftigen mit Epheser Kapitel 5, dem zweiten Teil dieses Kapitels, wo es um die Ehe geht. Und angestoßen bin ich darauf worden durch Timothy Keller, durch ein Buch, das heißt Ehe, und ziemlich dickes Buch, habe das nicht gelesen, aber gehört, mit Hörbuch, kann ich nur empfehlen, Hörbücher hören, vor allem von dicken Sachbüchern, das ist ganz interessant. Und hat mich sehr motiviert, darüber zu sprechen, mal ein paar Gedanken zu machen über die Ehe, was das heißt auch für das Gemeindeleben. Das ist nicht nur für Ehepaare, sondern auch für uns als Gemeinde sehr wertvoll, weil dort auch die Verbindung gemacht wird von Jesus mit der Gemeinde und die Ehe in einem. Ganz spannend, was dort der Apostel Paulus schreibt. Darüber werden wir uns Gedanken machen. Weil Liebe ist nicht einfach das Einfachste der Welt. Das sagt Timothy Keller auch in seinem Buch. Nein.
Wir alle denken, lieben ist doch etwas Schönes. Haben immer das Gefühl, das sei ein Selbstläufer. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, dass das nicht so ist. Komisch, gell? Komisch, dass Liebe kein Selbstläufer ist. Aber die Praxis zeigt uns das einfach. Nein. Aber wenn sie in die Tiefe wächst, ja, dann muss man eben zum Beispiel alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Tut das zum Beispiel. In eurer Beziehung. In euren Beziehungen. Ob es Ehe sei, ob es am Arbeitsplatz sei. So, jetzt tu mal alles einfach aus Liebe. Heißt, ich tue dir Gutes. Ich putze dieses oder ich gehe einkaufen dieses oder was immer ihr tut. Macht einmal etwas einfach nicht, weil er oder sie es verdient hat, sondern einfach, weil ich liebe. Und dann denkst du, okay, woher habe ich dann diese Liebe? Und das ist für mich Römer 5,5 immer so der entscheidende Vers, wo es heißt, die Hoffnung aber lässt sich zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes, das ist die Agape-Liebe, genau die Liebe, genau diese Agape-Liebe, die schon in Geschehe in Liebe, 1. Korinther 16,14, diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Du hast sie. Aber ich erlebe sie manchmal nicht. Das fehlt mir eben. Wie kann ich jetzt, oder? Wir haben immer diesen Stick drin. Hat er oder sie es verdient? Und das musst du einfach löschen. Es geht nicht ums Verdienen. Du hast Gnade von Gott erfahren. Gnade, noch einmal, ist ein Geschenk, das man nicht verdient. Also liebe so. Tu es, nicht, weil der andere es verdient hat. Genau nicht verdient hat. Aber du tust es. Und dann denkst du, wie kann ich das? Ich kann es nicht. Ja, du kannst es nicht. Aber da ist etwas, jemand in dir drin. Der Heilige Geist. Es ist da. Seitdem du dich zu Jesus Christus bekennt hast. Seitdem du wiedergeboren bist durch den Heiligen Geist bei deiner Bekehrung. Bei dieser Annahme des Gottesgeschenkes hast du diesen Heiligen Geist in genügender Maße in dir. Es ist wie wenn du am Tisch sitzt. Du sitzt am Tisch, hast einen Becher mit Wasser und du hast so einen Durst. Du hast so einen Durst. Und du sitzt am Tisch und da ist der Becher mit Wasser. Was machst du denn? Ja, du trinkst ihn. Und lösch deinen Durst. Tu das. Du kannst nicht lieben. Das Wasser ist da. Der Heilige Geist ist da. Er ist in deinem Leben. Das steht in diesem Vers. Du hast es. Tu es. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Im Heiligen Geist. Bete darum. Jesus, hilf mir. Ich weiß, es geht mir auch so. Ich kann es nicht. Ich tue es nicht. Ja, will ich es denn? Tu es. Es ist eine Entscheidung. Liebe hat viel mehr mit Entscheidung zu tun, als mit Gefühlen zu tun. Genau. Darüber wollen wir uns dann wunderbar Gedanken machen ab nächsten Sonntag. Ich möchte jetzt aber noch gehen in den Zusammenhang Verse vorher und nachher von 1. Korinther 16, 14, diese Jahreslosung. Das ist immer manchmal ein wenig das Problem. Da ist die Jahreslosung und da ist immer dieser einzelne Vers, gell, den man anschaut und manchmal sogar so schlaumeiermäßig gibt es nur einen Teil dieses Verses, der zum Jahresvers gewählt wird, weil der andere Teil nicht so dazugehört. Ich liebe es eigentlich schon eher, dass wir da den Zusammenhang anschauen. Und der ist ab Vers 12, 1. Korinther 16, Vers 12, habe ich ja auch eingeblendet, nur ein Teil davon. Ich lese den ganzen Vers. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, das sind die Korinther, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Jetzt ein bisschen im Hintergrund, alles was er tut, geschehe in Liebe. Da sieht man ein wenig so in das Mitarbeiterleben mit hinein, oder? Und es ist immer spannend, die Verse genau zu lesen. Dieser Apollos, Paulus war nie mit ihm unterwegs, aber wir kennen ihn ein wenig aus der Serie da über Ephesus, gell? Dass er auch in Ephesus war, Apollos, hat dort auch gepredigt, war ein sehr versierter, charismatischer Prediger, dem man gerne zuhörte, ein wertvoller Mann, durch Priska und Aquila ja zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Genau, Paulus kannte ihn, ob er ihn je getroffen hat, aber so wie es hier scheint, hatten sie eine gute Beziehung. Und jetzt sagt er, so habe ich ihm viel zugeredet. Also irgendwie merkt man da, nicht einfach Joachim könntest noch und Joachim geht gerade, oder? Ich musste Joachim viel zureden, damit er ging. Oder merken wir, das ist ein Unterschied, oder? Zu sagen und er tut's, oder viel zureden. Das ist so ein Wort, das können wir jetzt viel fühlen. Viel zureden. Oder ab und zu, hey, Apollos, es wäre so gut, wenn du nach Korinth gingest und dort helfen. Sie brauchen dich, Apollos. Du hast ja einen Zugang zu ihnen. Du warst ja schon einmal dort. Geh doch hin und so. Und der irgendwie, nein, viel zugeredet. Mit Brüdern zu ihm zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit. Steht jetzt in meiner Übersetzung, oder? Ist vielleicht noch ein bisschen lieb ausgedrückt. Da werden es noch andere Übersetzungen vielleicht noch gut zu lesen. Ich finde das lustig, oder? Doch er war durchaus nicht bereit. Gell? Also ich sage Joachim, würdest du bitte gehen, oder? Er war durchaus nicht bereit zu gehen. Er geht nicht. Jetzt haben doch gesagt, er soll und er geht nicht. Super. Also ist es im Alltagsleben offen, oder? Sagt man, könntest du noch? Wärst du bereit, das Geschirr zu waschen? Und er war durchaus nicht bereit, das Geschirr zu waschen. Ja, also der Satz gefällt mir, oder? Also Männer oder Frauen, je nachdem, wenn ihr die nächsten Aufforderungen eures Ehepartners oder Ehepartnerin bekommt, könnt ihr sagen, ich bin durchaus nicht bereit, das zu tun. Roland, du bist ja pensioniert, gell? Neu pensioniert, dann musst du schauen, was du tust und was du nicht tust, nicht zu allem Ja sagen, gell? Das weißt du schon, sonst ist dein Zeitmanagement relativ schnell bei 36 Stunden pro Tag. Ja, genau, also wie auch immer. Wir merken ein wenig, oder? Da ist ein bisschen Zündstoff im Mitarbeiterleben der Apostel zu lesen. Auch da ging nicht alles rund, oder? Nicht sofort Paulus ruft, Apollos springt doch sofort hin, die hochgeistigen Brüder und so weiter. Wunderbar, oder? Nein, ist nicht so. Da ist Zündstoff. Aber, und dann kommt es ja weiter, jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Spannend, hä? Einerseits merkt man, dass irgendwie Einmütigkeit? Nein. Unverständnis? Ja. Widerwillen? Eigenwillen? Hat man den Eindruck, oder? Aber Paulus vertraut, dass der Heilige Geist diesen Apollos nach Korinth führen wird. Dann, wenn es ihm gut dünkt. Gell? Also, wenden wir das an. Nein, ich bin durchaus nicht bereit abzuwaschen. Und du sagst dann, okay, wenn die rechte Gelegenheit du findest, wirst du es tun. Ist doch gut, hä? Das kann man auch bei Teenager probieren. Ist ganz spannend. Genau. Merken wir ein wenig, wie die Sprache der Liebe funktioniert. Ich finde das ein wunderbarer Vers. Könnt ihr selber noch ein bisschen darüber nachdenken. Wir haben nicht so viel Zeit, möchte weitermachen. Der nächste Vers dann, Vers 13. Das sind solche Verse, die liebe ich einfach. Zwar wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Ich liebe solche Verse. Kurz, bündig, zack und Ich habe gerade heute Morgen dazu ein Zitat gelesen, ein passend dazu. Es gibt keinen größeren Beweis der Stärke, als in Krisenzeiten genau so weiterzumachen wie vorher. Es gibt keinen größeren Beweis der Stärke, als in Krisenzeiten genau so weiterzumachen wie vorher. Auch das ist ein Befehl. Wacht, steht fest im Glauben. Und ja, jeder von uns weiß es auch, ja, nichts fällt einem in den Schoß. Nichts geht automatisch. Ob Geld verdienen, ob arbeiten, ob Ehe, ob Gemeindebau. Nichts. Wirklich nichts
geht automatisch. Deshalb wachsam sein, feststehen im Glauben, Sicherheit haben, nicht hin und her, mal so, seid mannhaft, das ist nur für die Männer, seid fraumäßig, vielleicht weiß ich auch nicht, heißt einfach stark sein, wie es der Schluss des Verses heißt. Ja, einfach so ein Vers, die gefallen mir, da muss man nicht viel darüber sagen. Und dann kommt wieder Vers 14. In dieser Auflistung, wie zusammenfassend, alles, was ihr tut, tut es in Liebe. Tut es aus dieser Gnade, die Gott euch geschenkt hat. Dann geht es weiter. Vers 15. Lese ich den ganzen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, das schreibt in die Korinther, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas, der Erstling von Achaia, das ist ein Gebiet in Griechenland, ist und dass sie sich den Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet euch ihnen unter. Und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Es geht um diesen Stephanas, ein Erstling heißt es dort, also einer der Ersten, die in diesem Gebiet dort zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und das Wunderbare ist von diesem Mann, er kam zum Glauben an Jesus Christus. Am Anfang hat er bezogen, den Glauben kennengelernt, gelernt im Glauben zu leben, wir wissen nicht wie lange. Der Korintherbrief ist einer der frühen Briefe, das ein bisschen, könnte man das nachsehen, allzu lange war der Mann nicht gläubig, vielleicht 2, 3, 4 oder 5 Jahre gläubig. Und jetzt sagt er über ihn, er dient. Und zwar dient er den Heiligen. Und das ist eine Aufforderung an uns alle Christen. Hey, nicht faul zu sein, zu dienen. Wir sind geschaffen, einander zu dienen. Nicht nur bedient zu werden, eine Aufgabe wahrzunehmen. Denn dadurch wächst man im Glauben. Kommen auch Probleme. Dumm, hä? Ist so, ja? Kommen Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Aber die gehören zum Leben, haben wir jetzt festgestellt. Ohne das geht es nicht. Wisst ihr, Christen, die nicht dienen, die haben einfach andere Probleme. Aber ob Gott dann dort hilft, ist die andere Frage. Aber bei Herausforderungen, ich nehme lieber das Wort Herausforderungen als Probleme, bei Herausforderungen im Gemeindeleben, im Dienen mit den Gläubigen, da wirst du gesegnet. Da bekommst du Lebenserfahrung. Da erlebst du, wie Menschen in schwierigen Situationen Hilfe erfahren und es weitergeht. Es vorwärts geht. Das ist doch das Schöne. Ich finde das wunderbar. Ein praktisches Beispiel dieser Stephanas. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Paulus rühmt ihn und sagt ihm, hey, das ist, achtet solche Menschen. Seht, wie er sich einsetzt für euch. Er ist im Übrigen ja dort hingegangen, wo Paulus den Brief geschrieben hat. Das war Ephesus. Und hat ihn dort besucht und war dann der Briefträger für diesen Brief da, den Korintherbrief nach Korinth. Ein Diener, ein Mensch, der sich eingesetzt hat. Es gibt nichts Besseres in Gottes Augen, als gläubigen Menschen zu dienen. Und da muss man es jetzt nicht einfach in die Mission gehen, wie die Brigitte, darf man natürlich auch, klar, aber vielleicht lieber nach Österreich als nach Kirgisien, gell? Das kann im Kleinen geschehen. Das kann sogar ungesehen geschehen. Gebet zum Beispiel. Wer gerne eine Gebetsliste möchte, bekommt sie von mir. Oder eine Kontaktliste nur zum Beten für die Gemeinde, der bekommt die. Wie auch immer. Und jetzt haben wir etwas ganz Neues. Nämlich beim Gemeindebrief, beim Neuen. Hat es eine Neuerung? Das haben wir bei der letzten Retrette haben wir das miteinander besprochen. Nämlich, es gibt jetzt eine Dienstbörse hier im Gemeindebrief drin. Wo kann ich in der Gemeinde dienen? Weil nach der heutigen Predigt habe ich schon die Erwartung, Gott, wo kann ich dienen? Ich tue noch nichts. Nein, ich weiß, wir sind eine Gemeinde, da machen sehr viele sehr viel. Das schätze ich wirklich an unserer kleinen Gemeinde, dass ihr fleißig seid, oder? Aber nicht alle. Ich sagen, nicht alle. Genau. Kein Vorwurf. Ich möchte, dass du wächst im Glauben. Ich möchte, dass du vorwärts kommst im Glauben. Diene.
Diene. Lass dir von Gott zeigen, wo deine Aufgabe ist. Und da ist diese Dienstbörse, am Anfang war es mal die Jobbörse, war ein bisschen Herr Salopp, Dienstbörse, glaube ich, besser, eine gute Möglichkeit, dich zu informieren. Wo kannst du das bei uns? Herzlich willkommen.
Genau. So kannst du alles, was du dann tust, mach es in Liebe und du wirst gesegnet sein. Damit möchte ich fast schon schließen. Ich möchte aber noch auch ein Lied vorlesen. Im Zusammenhang mit dieser Gnade, das hat mich bewegt. Gnade, liebende Gnade, wir sind Begnadigte und wir wollen einander Gnade zukommen lassen. Gell? Gnade zukommen lassen, einander Gutes tun, einfach weil du bist. Nicht weil du es verdienst hast, sondern einfach weil du bist, weil wir so sein wollen und miteinander umgehen wollen, wie Gott es tut. Da ist mir ein altes Lied in den Sinn gekommen. Alt nicht vom Stil her, es war eines der Lieder, wahrscheinlich vor 20, 25 Jahren, die CD, glaube ich, gibt es schon gar nicht mehr, ist von Kay Gaunt, ein Lied, Seine Gnade heißt es, und ich lese euch das zum Schluss noch vor. Eine Meute aus Gefühlen, mir gefährlich auf den Fersen, schnappt die Seele, und ich falle, wie so oft und wie sie alle. Ein Gebell aus grellen Bildern, mir gewaltig in den Gliedern, hetzt die Hoffnung und sie schwindet, wie so oft, wenn Angst mich bindet. Und dann ein Refrain, dass die flackernde Flamme nicht völlig verlöscht und der Halm, der sich hängen lässt, doch nicht zerbricht. Das ist Gnade, erstaunliche Gnade für mich. Ein Gesang aus Gottes Worten, mir gehörig in den Ohren, weckt den Glauben und ich stehe wieder ganz in seiner Nähe. Ein Gebet aus der Erfahrung, Christus lebt in meinem Herzen, stärkt die Liebe und ich brenne, seit ich seine Gnade kenne. Dass die flackernde Flamme nicht völlig verlöscht und der Halm, der sich hängen lässt, doch nicht zerbricht, das ist Gnade, erstaunliche Gnade. Und dann zum Schluss singt sie, sie befreit die Gnade, holt mich raus aus dem Rachen der Resignation. Vielleicht hat sie, die Kay Gaunt, bei diesem Refrain von der flackernden Flamme, vom Halm, der nicht zerbricht, an Jesaja 52,3 gedacht, wo es heißt, den glimmenden Docht wird er, Gott, nicht auslöschen. Das wünsche ich uns für das kommende Jahr. Lass dein Licht brennen, gell? Der glimmende Docht ein bisschen entfachen, anhauchen, damit er wieder mehr glimmt und zum Feuer wird, bis Jesus wiederkommt. Und wir wissen nicht, wie bald das schon sein wird. Amen. Ja, wir danken Jesus für deine Gnade, für deine liebende Gnade, Vater im Himmel, die du, Jesus, so wunderbar in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn und von seinem Bruder uns erzählt hast, die uns immer wieder packen darf und bewegen darf. Und Herr, wir wollen immer wieder auf dich schauen, auf diesen Heiligen Geist, der in uns ist, uns immer wieder sagen, Herr, ich habe es nicht, die Liebe, aber du hast sie ausgegossen in mein Herz, in mein Leben. Lass sie überfließen für andere. Lass mich ein Diener sein, wie du ein Diener für uns geworden bist und dein Leben gegeben hast für mich, für uns. Du bist so gut, so großartig, so vorbildhaft, so einzigartig. Dich lieben wir von ganzem Herzen. Amen. Ein kleines Lied zur Jahreslosung.